Deutschlandfunk, das war der Tag.
So große Mengen kann man ad hoc nur mit dem Verzicht auf das Auto und den LKW einsparen. Und selbst ein Tag Fahrverbot am Wochenende würde nur etwa die Hälfte der Einsparverpflichtungen bringen, sodass wir also 2 Tage pro Woche dauerhaft und unbefristet verzichten müssten.
Verkehrsminister Volker Wissing, er hat erneut erfolgreich auf sich aufmerksam gemacht, diesmal mit dem Stichwort Fahrverbot. Die erwartbaren Reaktionen darauf fassen wir gleich zusammen. Und wir haben dazu ein Interview im Programm mit dem verkehrspolitischen Sprecher des Verkehrsclubs Deutschland, VCD. Außerdem brachte dieser Tag 2 parlamentarische Entscheidungen. Die Bezahlkarte für Flüchtlinge wurde beschlossen, ebenso wie der vereinfachte Eintrag des Geschlechts. Außerdem beschäftigt uns die Produktionskürzung beim größten deutschen Stahlhersteller ThyssenKrupp und zum Ende der Sendung, wie gewohnt, der erste Blick in die Kommentare der Zeitungen von morgen. Im Studio ist Detlef Karg. Guten Abend. Was Kohlendioxid-Äquivalente sind, das wissen wohl nur die wenigsten in diesem Land und die meisten wird dieser Begriff auch wohl eher weniger interessieren. Sie müssen zur Arbeit fahren oder Güter transportieren und das mehrheitlich auch weiterhin auf der Straße und mit Verbrennern. 2 Tage pro Woche kein Auto für alle, das schlug nun, wie eben gehört, Verkehrsminister Volker Wissing vor, damit eben jene Kohlendioxid-Äquivalente eingespart werden können. Im Sinne des Klimaschutzes. Bliebe unter anderem die Frage, muss Deutschland dann an 2 Tagen auch alle Grenzen für ausländische Pkw und Lkw schließen, damit im deutschen Luftraum die Ziele erreicht werden? Oder wäre das alles nur heiße Luft, wie Wissings Idee auch fast schon nahelegt? Ann-Kathrin Büsker fasst zusammen.
Der Verkehrssektor hat im vergangenen Jahr zu viel CO2 ausgestoßen und damit seine Klimaziele gerissen, obwohl die gesamtdeutschen Ziele erreicht wurden. Gemäß Klimaschutzgesetz wird nun ein Sofortprogramm fällig, um nachzusteuern. Und dies sei, so Verkehrsminister Volker Wissing am Morgen im Deutschlandfunk, allein durch Fahrverbote am Wochenende leistbar.
So große Mengen kann man ad hoc nur mit dem Verzicht auf das Auto und den LKW einsparen.
So der FDP-Politiker. 22 Millionen Tonnen CO2 einzusparen sei nötig, gemäß der alten Gesetzeslage. Die müsse deshalb jetzt geändert werden, so wie es das Bundeskabinett bereits beschlossen hatte. Wissing appelliert in einem Brief an die Spitzen der Ampelfraktionen, wo derzeit über die Gesetzesänderung gestritten wird.
Und man kann nicht hergehen und kann sagen, wir wollen einerseits die Sektorbetrachtung aufrechterhalten und andererseits dann den Leuten erzählen, das habe aber keine Auswirkungen auf die Verwendungsmöglichkeit des Autos. Und deswegen habe ich jetzt den Menschen mal gesagt, worum es hier geht, damit die Bürgerinnen und Bürger auch wissen, wer für was steht in Deutschland.
Er wolle Fahrverbote verhindern, das machte der Minister deutlich, nur die will auch niemand anders. Katharina Dröge, Grünen Co-Fraktionsvorsitzende, teilte schriftlich mit: Dass Volker Wissing jetzt Fahrverbote vorschlägt, wundert mich. Wir Grünen halten Fahrverbote für kein sinnvolles Mittel. Ihre Parteikollegin Lisa Bardum, Obfrau im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, betonte im Deutschlandfunk, dass es darüber hinaus noch andere Maßnahmen gäbe, mit denen Emissionseinsparungen im Verkehrssektor erreicht werden können.
Hätte er 2021 zum Beispiel bereits ein Tempolimit eingeführt, womit man im Jahr ungefähr 8 Millionen Tonnen CO2 einsparen könnte, dann hätte er diese benötigten Mengeneinsparungen, die er vorgerechnet hat, ja längst erreicht. Insofern ist es eigentlich ein Offenbarungseid von ihm, eine Bankrotterklärung, dass er bisher nichts getan hat.
Keilte Bardum in Richtung Volker Wissing. Auch beim Hochlauf der Elektromobilität sieht sie politische Handlungsspielräume.
Man kann natürlich von den Leuten erwarten, dass sie Elektroautos kaufen, aber der Staat muss sich ja auch um die Ladeinfrastruktur kümmern, beispielsweise. Und da haben wir eben auch sehr wenig gesehen. Also die Verantwortung liegt dann schon bei dem Minister, der auch das entsprechende Ressort führt.
Den notwendigen Hochlauf der E-Mobilität betonte auch Wiebke Zimmer vom Think Tank Agora Verkehrswende im Deutschlandfunk. Derzeit verfehle Deutschland sein Ziel, bis 2030 15 Millionen E-Autos auf die Straße zu bringen. Die Verkehrsexpertin fordert ein Gesamtkonzept.
Ich glaube, das Zentrale ist, dass wir mit einer Einzelmaßnahme den Verkehrssektor gar nicht auf Klimaschutzpfad bringen, sondern dass wir wirklich ein in sich schlüssiges Gesamtkonzept brauchen. Also vom Hochlauf der Elektromobilität bei Pkw und Lkw bis hin zur Förderung des öffentlichen Verkehrs, des Rad- und Fußverkehrs.
Während der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe dem Verkehrsminister beipflichtet und die Grünen zur Zustimmung für die Gesetzesänderung auffordert, kritisiert die Deutsche Umwelthilfe den Verkehrsminister. Dieser verstoße seit Amtsantritt gegen Recht und Gesetz. Denn auch wenn Volker Wissing in diesem Jahr auf die Notwendigkeit von Sofortprogrammen verweist,
und man kann nicht einfach Recht in die Welt setzen und es dann ignorieren.
Im vergangenen Jahr hatte der Minister trotz Überschreitung der Emissionsmengen kein Sofortprogramm auf den Weg gebracht, also keine zusätzlichen Maßnahmen eingeleitet. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte einer Klage der Umwelthilfe Recht gegeben und einen Rechtsbruch der Bundesregierung festgestellt. Diese hat jedoch Revision gegen das Urteil eingelegt.
Soweit Ann-Kathrin Büsker mit ihrem Bericht über den natürlich politisch gemeinten Vorschlag von Verkehrsminister Wissing. Fahrverbote und andere Maßnahmen, darüber spreche ich nun mit Michael Müller-Görnert vom Verkehrsclub Deutschland, der schon seit langem den Abschied vom Verbrenner und die Reduktion unter anderem des Lkw-Verkehrs fordert. Guten Abend, Herr Müller-Görnert.
Ja, schönen guten Abend.
Haben Sie geschmunzelt oder gar gelacht, als Sie diese Ankündigung von Minister Wissing gehört haben?
Ich dachte eigentlich, ist das unverschämt, weil das ist zum wiederholten Male, dass er irgendwelche Schreckensgespenster an die Wand malt und den Menschen Angst macht. Dabei ist er es ja, der es in der letzten Zeit versäumt hat, wirklich mal effektive Maßnahmen für den Klimaschutz und Verkehr auf den Weg zu bringen.
Was heißt denn effektive Maßnahmen auf den Weg bringen?
Also was ja ganz schnell geht und wo inzwischen auch eine große Mehrheit in Deutschland dafür ist, ist ja das Tempolimit auf Autobahnen. Das lehnt er kategorisch ab und sagt auch noch, dafür gäbe es keine Mehrheiten. Aber immer mehr Umfragen zeigen ja, dass immer mehr Menschen es haben wollen. Nicht nur wegen Klimaschutzgründen, sondern eben auch aus Verkehrssicherheitsaspekten. Und weil es einfach sicherer ist oder man fährt gelassener auf den Autobahnen, ist es weniger Stress.
Nun hat er das Thema Tempolimit ja in der Osterzeit auf das Tableau gebracht, genau wie sein Kollege Finanzminister Lindner andere Themen angesprochen hat. Das mag vielleicht auch angesichts der Lage der Liberalen so motiviert gewesen sein. Was würde denn ein Tempolimit wirklich bringen?
Das Umweltbundesamt hat jetzt nochmal eine neue Untersuchung im letzten Jahr angestellt, wo untersucht wurde, was sind die Effekte eines Tempolimits auch dadurch, dass nicht nur weniger schnell gefahren wird auf Autobahnen, sondern auch, dass vielleicht Menschen auf andere Straßen ausweichen oder gänzlich ihr Mobilitätsverhalten ändern. Und da kommt man auf etwa 7 Millionen Tonnen jährlich. Das ist eine Maßnahme, die ist schnell zu haben, kostet fast nichts und wirkt effektiv. Und mit 7 Millionen Tonnen im Jahr ist schon mal ein Großteil der Klimalücke, die halt der Verkehr hat, gefüllt.
Sie haben sich gerade auch dagegen ausgesprochen, ein Fahrverbot zu verhängen. Was würde denn eigentlich dagegen sprechen, so das so wie in den 70er Jahren zu machen? Vielleicht haben die Leute auch ein bisschen Spaß dabei, so wie damals. Und dann würde man auf diese Weise auch einige Millionen Tonnen einsparen. Nur mal so gefragt.
Also wir sind als VCD auf jeden Fall gegen Fahrverbote aus noch nicht vorhandenen Gründen. Es gibt jetzt immer noch genügend Maßnahmen, die man eigentlich ergreifen könnte. Allerdings, wenn es irgendwann mal wirklich so sein sollte, dass die Klimakrise zuspitzt und wir jegliche Maßnahmen ergreifen müssen, um unsere Klimagasemissionen zu verringern, dann ist vielleicht auch mal sowas die letzte Ultima Ratio. Aber es gibt genügend andere Geschichten.
Würden Sie ein taktisches Manöver dahinter sehen, so wie das andere Politiker heute ja schon geäußert haben, hinter Wissings Vorschlag?
Es geht ja ganz klar darum, dass ja momentan die Beratungen zu einer Reform des Klimaschutzgesetzes stocken, wo es darum geht, dass diese Sektorverantwortung abgeschafft werden soll, sondern eine gemeinsame Verantwortung. Und es ist nun mal Herr Wissing und beziehungsweise sein Ressort, dass er seit Jahren die Klimavorgaben des Klimaschutzgesetzes reißt und er danach verpflichtet ist, ein Sofortprogramm mit Maßnahmen vorzulegen, wie man die Emissionen wieder reinholen kann. Das hat er in den vergangenen Jahren versäumt. Und jetzt drängt er halt mit diesem Druck, den er da aufbaut, darauf, dass endlich auch die Reform des Klimaschutzgesetzes kommt, damit er aus der Verantwortung entlassen wird. Und das ist absolut schäbig.
Genau darauf wollte ich zu sprechen kommen, die Reform des Klimaschutzgesetzes. Das Ganze ist noch im Schwange, die Grünen stellen sich momentan noch dagegen. Aber es ist ja nicht ohne Grund eine Reform des ursprünglichen Vorhabens, denn es zeigt sich ja in der Praxis offenbar, dass nicht alle Sektoren bestimmte Ziele einhalten können und darum vielleicht eine Gesamtschau für ganz Deutschland eventuell zielführender ist, um die Gesamtklimabilanz zu erreichen. Was spricht denn dagegen?
Die Gesamtemissionen müssen sinken, aber die müssen überall sinken. Und wir sehen ja, dass der Verkehrssektor der einzige ist, wo sich bisher wenig getan hat, mal abgesehen vom Gebäudesektor, der aber im letzten Jahr schon etwas besser wieder dastand. Deswegen muss der Druck nach wie vor da sein. Wir haben auf europäischer Ebene auch eine Klimaschutzvorgabe in den Sektoren, die nicht vom Emissionshandel umfasst sind. Das ist die sogenannte Lastenteilenverordnung, wo auch der Verkehr mit inbegriffen ist. Und hier droht Deutschland Strafzahlungen in den kommenden Jahren irgendwie in Milliardenhöhe, wenn jetzt nicht der Verkehr wirklich auf Klimakurs kommt. Deswegen ist es allein deswegen schon geboten, dass da endlich was passiert. Minister Wissing hätte es ja in der Hand gehabt. Er hätte ja Maßnahmen schon umsetzen können. Wobei man ja sagen muss, sind ja auch Versäumnisse der Vorgängerregierung gewesen, die halt zu wenig gemacht haben, um wirklich mal bessere Mobilität für alle zu gewährleisten. Das ist vor allem nachhaltige Mobilität, auch in ländlichen Räumen, mehr Bus und Bahn, damit dann die Menschen dort auch eher umsteigen würden und häufiger mal das Auto stehen lassen. Da hätte man den gleichen Effekt.
Ja, aber Herr Müller-Gönnert, Sie müssen vielleicht auch zugestehen, dass nicht in jedem Eifel- oder bayerischen Dorf ein Bus alle 10 Minuten verkehren kann für vielleicht 10 Verkehrsteilnehmer. Wo sollen die Busse herkommen? Es ist ja weiterhin nicht der Fall. Die Menschen sind auf ihr Auto ja auch angewiesen vor Ort und das sind meistens noch Verbrenner. Die kann man ja nicht einfach immer nur mit Druck behandeln. Das zeigt sich, glaube ich, auch in der schwindenden Zustimmung zur derzeitigen Politik. Ist es da nicht besser, pragmatisch gegenzusteuern und die Menschen mehr mitzunehmen als mit Verboten und diesem dauernden »Wir müssen«?
Das ist richtig. Aber wir fordern ja kein Verbot. Das hat jetzt ja Herr Wissing selber wieder in die Wand genagelt. Es geht um Mobilität für alle. Es gibt viele Menschen in Deutschland, die können nicht Auto fahren oder sie wollen nicht Auto fahren. A, weil sie es sich nicht leisten können. B, weil sie sagen, wir verzichten bewusst auf ein Auto. Und für die muss auch gute Mobilität da sein. Oder was ist mit Menschen mit Mobilitätseinschränkungen? In Städten ist es ja gut möglich. Da gibt es teilweise gute Bus- und Bahnangebote und man ist mit dem Rad auch gut unterwegs, wobei das alles noch ausbaufähig ist. Das kann man alles machen. Das geht nicht von heute auf morgen, aber man muss endlich mal das stärken. Da muss man auch Investitionen umlenken. Wir können nicht immer weiter in neue Straßen, sondern besser in die bestehenden Straßen erhalten und sanieren. Das sieht man in den Brücken, wohin das führt, wenn das Geld nicht dort ankommt. Und es geht in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Dann kann man das Geld umverteilen, da muss man auch nicht neues Geld aufnehmen. Es geht um Zukunftsinvestitionen und das ist diese Regierung schuldig. Und vor allem das Verkehrsministerium, das immer noch daran eigentlich festhält, weiter auch mit Steuerprivilegien den Autoverkehr zu forcieren.
Aber Sie wissen ja auch, dass der Verkehrsminister nicht alles alleine machen kann. Ein aktuelles Beispiel, das Bundesschienenwegegesetz hängt fest mit den Bundesländern im Vermittlungsausschuss wegen der Kostenfrage. Dem Verkehrsminister ist ja auch wie der Bildungsministerin zum Beispiel in vielen föderalen Fragen die Hand gebunden. Dauert das also nicht auch, weil die Länder stets Eigeninteressen haben und natürlich auch kommunal gesehen jeder neue Schienenweg oft mit Bürgerprotesten belastet wird, genauso wie Autobahnneubauten?
Deswegen kommt es auf eine gute Kommunikation an und eine gute Bürgerbeteiligung und vor allem als frühzeitig und gleichzeitig, ja klar, im föderalen System ist das nun mal so, dass halt da verhandelt werden muss und da spielt natürlich jeder mit seinem Instrumentarium rum, um das Beste rauszuholen. Es geht um die Zukunft Deutschlands und unserer Verkehrsinfrastruktur und unserer Mobilität. Wir wissen alle, wir müssen auch in der Mobilität nachhaltig werden. Wir sehen es, die Klimaeinschläge durch Extremwetterereignisse rücken immer näher, auch bei uns.
Sie hatten jetzt vorhin, um nochmal auf die Sachfragen zurückzukommen, beim Verkehrsminister angesprochen, ein Tempolimit wäre eine Maßnahme. Dafür gibt es eventuell mittlerweile eine Mehrheit, aber es gibt ja auch noch andere Maßnahmen, die man ansprechen könnte. Was wäre zum Beispiel eine sinnvolle Geschichte, die schnell wirken könnte und wo der Verkehrsminister auch einen gewissen Zugriff hätte?
Wenn er endlich auch diese Fantasien von E-Fuels sein lassen würde, die er und seine Partei immer verlautbaren lassen. E-Fuels, da denken die Leute, ah, da wird irgendwas kommen, ich kann weiter meinen Verbrenner fahren, da gibt es dann irgendwann klimaschonenden Kraftstoff, ich muss nichts tun, wunderbar. Diesen Kraftstoff wird es absehbar nicht geben, und wenn, dann wird es teuer sein und vor allem es wird nicht die Menge da sein. Wir brauchen ihn ja eher im Flugverkehr, im Schiffsverkehr und vor allem die Industrie braucht halt diese Derivate, die auf Wasserstoff basieren. Das wäre schon mal ein Weg, dann könnte man auch die Elektromobilität besser voranbringen, denn wir brauchen dringend auch die Antriebswende im Pkw-Bereich, im Lkw-Bereich sowieso. Und das muss forciert werden. Da weiß ja auch dann die Regierung bzw. auch die FDP dann der Autoindustrie im Bärendienst, wenn sie halt dann auch jetzt durch Abschwächen von CO2-Gesetzesvorgaben auch das wieder in Frage stellt, weil die Autohersteller haben investiert in Elektromobilität. Die brauchen Planungssicherheit.
Ja, aber wenn die Menschen weniger E-Autos kaufen, wie zuletzt ja gemessen, dann müsste man ja eigentlich allen Bundesbürgern ein E-Auto schenken, dann wäre es okay, aber dann bräuchte man entsprechend viele E-Tankstellen.
Das Ding ist ja, man muss erstmal den Leuten noch klar machen, hey, Elektroautos, es ist was Gutes, es ist vernünftig. Wer ein Auto braucht und nicht darauf verzichten kann, der sollte dann möglichst bald umsteigen. Aber wenn man immer mit Hü und Hot agiert und auch gleichzeitig dann Ängste schürt und darauf sagt, ah, es kommen ja E-Fuels, dann ist doch klar, dass man die Leute verunsichert. Und man hätte auch diese Auslaufen der E-Auto-Förderung auch besser machen können. Wir sagen ja, es gibt bessere Systeme, um das zu fördern, indem man beispielsweise die Kfz-Steuer als Bonus-Malus aufsetzt, halt dann Fahrzeuge mit hohem CO2-Ausstoß stärker zur Kasse bittet und im Gegenzug dann halt auch einen Bonus gewähren kann, beispielsweise für Fahrzeuge, die wenig verbrauchen und halt eben dann auch für Elektrofahrzeuge. Das wäre der richtige Weg gewesen, da hätte man aus dem System raus das finanziert und nicht aus Steuergeldern, die jetzt dann da auch wieder gestrichen wurden.
Das sagt Michael Müller-Görnert vom Verkehrsclub Deutschland. Das Interview haben wir vor der Sendung aus Termingründen aufgezeichnet. Fahrverbote. Wir vertiefen das Ganze noch einmal mit einem Blick in die Zeitgeschichte. Wer heute ungefähr 60 Jahre und älter ist, der kann sich gut erinnern. Zu Zeiten der sogenannten Ölkrise aufgrund politischer Spannungen gab es einmal Fahrverbote in Deutschland im Jahr 1973. Allerdings nur an 4 Sonntagen und so mancher machte sich etwa einen Spaß daraus, auf der Autobahn Fahrrad zu fahren. Man nahm es oft mit Humor. Und Markus Wolf blickt für uns jetzt zurück.
Als vor etwas mehr als 50 Jahren zum ersten Mal ein Fahrverbot an Sonntagen in Deutschland eingeführt wird, finden die Menschen recht kreative Mobilitätslösungen.
In München baute ein Schmuckhändler einen VW-Bus um und mietete sich 2 Pferde pro Stunde und Pferd für 40 Mark.
Und die Halterung für die Pferde, und das waren keine Sonderkosten, das ist im Preis der geliehenen Pferde mit inbegriffen.
So ein damaliger Beitrag im Bayerischen Rundfunk. Fahrradfahrer und Fußgängerinnen auf deutschen Autobahnen. Das sind die Bilder, die sich eingebrannt haben von den 4 autofreien Sonntagen des Jahres 1973. Bundeskanzler Willy Brandt versucht damals, den Bürgern die leeren Autobahnen mit einem ganz besonderen Bild schmackhaft zu machen.
Zum ersten Mal seit dem Ende des Krieges wird sich morgen und an den folgenden Sonntagen vor Weihnachten unser Land in eine Fußgängerzone verwandeln.
Die Fußgängerzone, damals das Zeichen moderner Innenstädte, soll die Fahrverbote in ein positives Licht rücken. Und das ist durchaus angebracht, denn die Maßnahme hat einen ernsten Hintergrund. Die sozialliberale Regierung möchte mit ihnen die deutsche Nachfrage nach Erdöl reduzieren und sich selbst Zeit kaufen für den Fall eines möglichen Lieferstopps aus verschiedenen arabischen Ländern. Die Gefahr ist real, denn das Erdölkartell OPEC kontrolliert damals mehr als 50% der globalen Erdölproduktion. Im Zuge des Yom Kippur-Krieges zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten droht die OPEC jetzt, einzelne westliche Länder mit einem Ölembargo zu belegen. Der amerikanische Nachrichtensender NBC damals.
Good evening. The Middle East war produced developments all over the world today. The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. They will reduce oil production by 5% a month until the Israelis withdraw from occupied territories.
Auch wenn die Bundesrepublik selbst nicht direkt von dem Embargo betroffen ist und somit weiter trotzdem Erdöl beziehen kann, so macht sich doch Panik breit in Bonn. Denn der Erdölmarkt ist ein globaler Markt und Produktionseinschränkungen haben Auswirkungen auf den Preis. Der vervierfacht sich innerhalb weniger Monate. Die Sonntagsfahrverbote sind deshalb auch nur ein Teil der Maßnahmen, die die Bundesregierung damals unternimmt. Zum einen erschließen europäische Länder ab diesem Zeitpunkt vermehrt eigene Gas- und Ölfelder in der Nordsee. Zum anderen bemühen sie sich um Ölzulieferer jenseits der arabischen Welt und setzen beispielsweise auf sowjetisches Gas und Öl. Bei der Debatte um die Lehren aus den 1970er Jahren gerät manchmal aber ein weiteres Energiesparwerkzeug in Vergessenheit. An den restlichen nicht autofreien Tagen wurde ein Tempolimit auf Autobahnen von 100 Kilometern pro Stunde eingeführt.
Soweit dieser Bericht von Markus Wolf. Zurück nach Berlin. Der Bundestag hat eine bundeseinheitliche Rechtsgrundlage für die Bezahlkarte für Geflüchtete und Asylbewerber beschlossen. Sie sollen künftig einen Teil der Leistungen zum Lebensunterhalt als Guthaben erhalten und nicht mehr als Bargeld. Damit soll unter anderem verhindert werden, dass Migranten Geld an Schlepper oder Familie und Freunde im Ausland überweisen. Über die Debatte im Parlament nun Volker Findhammer.
Formal stand das Gesetz zur Anpassung von Datenübermittlungsvorschriften im Ausländer- und Sozialrecht auf der Tagesordnung, mit dem ein deutlicher Schritt zur Digitalisierung beim innerbehördlichen Datenaustausch im Ausländerrecht verankert werden soll. Aber die Debatte drehte sich im Wesentlichen um die Bezahlkarte und deren bundeseinheitliche Rechtsgrundlagen, die von der Ampelkoalition nach dem Beschluss der Bund-Länder-Runde im vergangenen November noch in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht und über die bis zuletzt gerungen wurde. Diese Bundesregierung packe an, was über 20 Jahre liegen geblieben sei, betonte Innenministerin Nancy Faeser.
So gut das ist, dass wir das heute regeln, einheitlich für die Bundesrepublik, mag ich doch noch mal erwähnen, dass es einzelnen Bundesländern selbstverständlich freigestanden hätte, das auch in den letzten Jahren schon umzusetzen. Diese Möglichkeit hätte es für die Ministerpräsidenten längst gegeben.
Mit der Bezahlkarte sollen künftig Waren und Dienstleistungen des täglichen Lebens bezahlt werden können. Allein Überweisungen ins Ausland sollen nicht mehr möglich sein. Verantwortlich für die konkrete Umsetzung sind aber die Bundesländer. Das Bundeskabinett hatte die Reform bereits Anfang März gebilligt. Anschließend meldeten die Grünen aber weiteren Klärungsbedarf an. Darauf konzentrierte sich heute auch die Kritik der Union.
Über Monate hinweg ein Verschleppen. Und das hat den Grund darin, weil sie die Bezahlkarte im Grunde nicht wollen. Sie wollen die Ziele nicht, die damit verbunden sind, nämlich die Zuzugsanreize zu senken,
sagte der CSU-Politiker Stefan Stracke. Aber Andreas Audrich verteidigte prompt die Bedenken der Grünen und die Änderungen, die jetzt in die Reform Einzug gehalten haben.
Es ist mit der Regelung, die wir jetzt machen, ausgeschlossen, dass Menschen vor Ort aus der Gesellschaft herausgedrängt wird, weil wir eingefügt haben, dass das Existenzminimum zu jeder Zeit gewährleistet sein muss und nicht nur das, dass die Teilhabe von Menschen zu jeder Zeit zu garantieren ist.
Die Bezahlkarte dürfe die Integrationsmöglichkeiten für Geflüchtete nicht verhindern, betonen die Grünen. Aber genau das fordert etwa die AfD, für die die Karte nur ein erster Schritt in diese Richtung ist.
Wir werden dem Gesetzentwurf heute zustimmen. Langfristig gesehen wird in diesem unserem Land kein Platz mehr sein für Ausländer, die es sich leistungslos in der sozialen Hängematte Deutschland bequem machen. Hier schieben wir als AfD einen Riegel vor.
Auch die Vertreter des Bündnisses Sarah Wagenknecht begrüßen die Reform, weil dadurch mögliche Pull-Faktoren für Flüchtlinge begrenzt werden würden, während sich die Linke entschieden dagegen aussprach. So dass am Ende ein für den Bundestag eher ungewöhnliches Abstimmungsergebnis stand, das Bundestagspräsidentin Bärbel Baas entgegennahm.
Das ist die Gruppe der BSW, das sind überwiegend die Koalitionsfraktionen und die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Dagegen ist die Gruppe Die Linke, die Kollegin aus der Fraktion Die Grünen Bündnis 90 und die CDU-CSU-Fraktion.
Auch ein Beleg dafür, wie sehr bei diesen Fragen die Meinungen im Land auseinandergehen.
Soweit der Bericht von Volker Findhammer zur Einführung der Bezahlkarte in Deutschland. Es ist 23.32 Uhr, Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk und wir kommen an dieser Stelle zu unseren Kurzberichten vom Tage. Die Europawahl, sie steht zumindest in der öffentlichen Debatte auch ein Stück weit unter der Frage, ob und wie Russland auf sie Einfluss nimmt. Nun gibt es neue Hinweise in dieser Richtung, wie Andreas Meyer-Feist berichtet.
Belgiens Premier Alexander De Croo sprach von direkten russischen Einflussversuchen auf Europawahlkandidaten, allerdings ohne Namen zu nennen. Die belgische Justiz habe in diesem Zusammenhang Ermittlungen aufgenommen. Der belgische Premier erklärte am Morgen in Brüssel, russische Netzwerke seien an Europapolitiker herangetreten und hätten diese auch bezahlt, um die russische Agenda voranzutreiben. Diese Aktivitäten würden sich auf zahlreiche EU-Länder erstrecken. Brüssel stehe aber im Zentrum. Ziel sei es, möglichst viele prorussische Kandidaten ins Europaparlament zu bringen. Diese Einmischung dürfe nicht unerwidert bleiben. Dass jetzt die belgische Justiz in dieser Sache ermittelt, zeigt, wie ernst die Vorwürfe genommen werden und wie stark die Indizien sind. Damit scheinen sich die Hinweise zu bestätigen, die zuvor schon Geheimdienste aus Tschechien geliefert hatten. Mit Spannung dürfte jetzt der Ausgang der belgischen Ermittlungen erwartet werden. Vor allem zur Frage, wer sich im Fadenkreuz russischer Netzwerke verstrickt haben könnte.
Aus Brüssel war das Andreas Meyer-Feist. Und in Nordrhein-Westfalen wurde eine Gruppe Jugendlicher wegen Terrorverdachts festgenommen. Mehr nun von Joscha Weidenfeld.
Ihnen wird vorgeworfen, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Die Jugendlichen sollen in Chatgruppen die Terrororganisation Islamischer Staat verherrlicht haben. Ihr Ziel sei es gewesen, Christen in Kirchen und Polizisten in Polizeiwachen mit Messern und Molotow-Cocktails anzugreifen. Einen konkreten Anschlagsplan mit Zeit und Ort habe es aber noch nicht gegeben. NRW-Innenminister Herbert Reul zeigte sich heute erschrocken über die Pläne der Jugendlichen. Er sprach von einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe gegen den Terrorismus zu kämpfen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um 15- und 16-jährige Jungen und Mädchen. Einer aus Baden-Württemberg, der Rest aus Düsseldorf, dem Märkischen Kreis und dem Landkreis Soest in NRW. Die Haftbefehle waren laut der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf bereits am Osterwochenende erlassen worden.
Jascha Weidenfeld informierte. In Berlin wurde ein sogenannter Palästina-Kongress vorzeitig von der Polizei beendet. Über die Hintergründe informiert nun Mario Bartsch.
Eine Polizeisprecherin sagte dem RBB, Grund sei die per Video übertragene Rede eines Mannes gewesen, für den in Deutschland ein politisches Betätigungsverbot gilt. Daraufhin sei zunächst der Strom abgeschaltet worden. Nach einer rechtlichen Prüfung sei dann entschieden worden, die Veranstaltung ganz aufzulösen. Der Kongress wurde laut Polizei auch für Samstag und Sonntag verboten. Dagegen könnten die Organisatoren allerdings noch Rechtsmittel einlegen, so die Sprecherin. Bei dem Kongress war eine Videobotschaft des palästinensischen Autors Salman Abu Sita abgespielt worden. Gegen ihn liegt ein Einreiseverbot vor. Der inzwischen 86-Jährige soll nach Medienberichten Anfang des Jahres in einem Blog geschrieben haben, dass er an dem Überfall der Hamas auf Israel teilgenommen hätte, wenn er jünger gewesen wäre. Unter dem Motto »Wir klagen an« hatten sich am Nachmittag mehrere hundert Menschen zu der pro-palästinensischen Veranstaltung versammelt.
Soweit Mario Bartsch aus Berlin. Und die EU-Staaten haben die sogenannte Euro-7-Verordnung beschlossen. Es geht aber dabei nicht um strengere Abgasgrenzwerte. Aus Brüssel, Helga Schmidt.
Für Pkw und Kleintransporter bringt die neue Euro-7-Norm kaum Veränderungen. Es bleibt bei den bestehenden Abgaswerten der Euro-6-Norm. Gegen strengere Abgaswerte hatte die Autoindustrie sich zur Wehr gesetzt. Die Hersteller wollten ihre Investitionen lieber auf die E-Mobilität konzentrieren. So hieß es beim Verband der Automobilindustrie, statt weitere Ausgaben in die Verbesserung der Verbrennermotoren zu stecken. Kritik kommt von Umweltverbänden. Sie sehen im Verzicht auf strengere Abgaswerte ein Einknicken vor den Interessen der Industrie. Neue Vorgaben bringt die Euro-7-Norm aber beim Abrieb von Reifen und Bremsen. Außerdem gibt es zum ersten Mal auch Vorgaben für die Haltbarkeit der in Autos eingesetzten Batterien. Sie müssen länger leistungsfähig sein als bisher. Auch für Busse und Lkw werden strengere Grenzwerte für einige Schadstoffe eingeführt, die bisher noch nicht reguliert waren.
Soweit aus Brüssel Helga Schmidt, und den Tag an der Börse fasst nun Stefan Wolf zusammen.
Kaum endet ein Quartal, da beginnt auch schon die Bilanzsaison für das abgelaufene Jahresviertel. Besonders US-Unternehmen haben es immer recht eilig, ihre Bücher zu öffnen. Das ungeteilte Interesse der Finanzwelt ist ihnen damit sicher. Die Erwartungen waren entsprechend hoch, als am Freitag die ersten US-Großbanken ihre Bilanzen vorlegten. Die zuletzt stark gestiegenen Zinsen haben allen ordentliche Gewinne in die Kassen gespült. Wegen der möglicherweise anstehenden Zinssenkungen fielen die Ausblicke aber eher zurückhaltend aus. JP Morgan berichtete darüber hinaus von hohen Kosten, was die Anleger ebenfalls vergrätzte und den Finanzsektor an der US-Börse ins Minus zog. Deutsche Anlegerinnen und Anleger hatten dem wenig entgegenzusetzen. Wegen gestiegener Stromkosten und dem Gerücht, der arabische Ölkonzern ADNOC habe Interesse am Energiekonzern RWE, zogen die Papiere deutlich an. Das aber reichte nicht. Am Ende von Tag und Woche lag der DAX bei 17.930 Punkten. Das waren 24 Punkte oder 0,1% weniger. Auch in der Wochenbilanz trübt ein kleines Minus die Stimmung. In den hinteren Reihen fiel der Blick auf Warta. Die Sanierung des Batterieherstellers greife zu kurz, hieß es. Die Aktien verloren auf einen Schlag ein Drittel ihres Werts.
Stefan Wolf, und die Börse war das. Und wir bleiben noch bei der Ökonomie, erneut mit einer negativen Nachricht für Deutschland. Der größte Stahlhersteller hierzulande, ThyssenKrupp, wird seine Produktion drosseln. Auch Arbeitsplätze werden abgebaut. Über die Hintergründe mehr von Wolfgang Landmesser.
Die IG Metall wusste, dass was im Busch ist bei ThyssenKrupp. Von der Mitteilung gestern am späten Abend war die Gewerkschaft trotzdem negativ überrascht.
Unsere Erwartungshaltung war schon, dass man mal etwas konkreter wird,
sagt Knut Giesler, Bezirksleiter der IG Metall in Nordrhein-Westfalen, im Interview mit dem WDR.
Aber das ist halt eben genau das Problem. Es gibt tatsächlich wirklich immer nur Ankündigungen und keine Konzepte. Und so kann man mit einem Unternehmen nicht umgehen und so kann man erst recht nicht mit den betroffenen Beschäftigten in diesen Unternehmen umgehen, weil das immer nur Unklarheit ist und keine Klarheit. Und das ist schon fast unverantwortlich.
Zwingend notwendig seien die Pläne, schreibt ThyssenKrupp in der Ankündigung, seine Stahlproduktion deutlich zu reduzieren. Als Gründe nennt der Konzern die anhaltend schwache Nachfrage und den Preisdruck durch hohe Stahlimporte aus dem Ausland. Laut einem externen Gutachten werde der Absatz in den kommenden Jahren das aktuelle Niveau voraussichtlich nicht mehr übersteigen. Die Folge? Die Produktion müsse von 11,5 Millionen Tonnen pro Jahr auf maximal 9,5 Millionen Tonnen sinken. Ein Rückgang von bis zu 20%. Damit verbunden sei der Abbau von Arbeitsplätzen, die Höhe aber noch nicht bezifferbar. Knut Giesler von der IG Metall ist das viel zu vage.
Wir wollen, dass es ein schlüssiges Konzept gibt. Und ein schlüssiges Konzept heißt für uns auch keine betriebsbedingten Kündigungen, keine Standortschließung.
Betriebsbedingte Kündigungen sind bei ThyssenKrupp bis Ende März 2026 ausgeschlossen. Darauf haben sich Gewerkschaft und Management im Tarifvertrag Zukunft Stahl verständigt. Aber auch darüber hinaus müssten die Jobs beim Stahl sicher bleiben, fordert die IG Metall. ThyssenKrupp befindet sich am Anfang des Umbaus zur klimaneutralen Stahlproduktion. Dafür bekommt der Konzern milliardenschwere Fördermittel von Bund und Land Nordrhein-Westfalen. Die Staatshilfen dürften aber nur fließen, wenn es nicht zu Werksschließungen und massivem Stellenabbau komme.
Man kann nicht 2 Milliarden geben und über 700 Millionen vom Land und dann in einem massiven Personalabbau gehen und menschenbetriebsbedingte Kündigungen aussprechen. Dann haben wir auch eine klare Erwartungshaltung an die Politik, Bundes- und Landespolitik, dass das nicht funktioniert.
Faire und tragfähige Lösungen für die Beschäftigten von ThyssenKrupp fordert auch NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer. Das Unternehmen müsse seiner Verantwortung für die Region gerecht werden und die klimaneutrale Transformation konsequent fortsetzen. Auch die Sprecherin von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Susanne Ungrath, bedauert heute die Abbaupläne von ThyssenKrupp. Das ändere aber nichts daran, dass der grüne Umbau der Stahlproduktion weitergehen müsse.
Wir wollen die Stahlproduktion ja auch in Deutschland halten, weil wir sie als wichtig erachten und wir nicht unsere Produktion irgendwo im Ausland sehen und in Deutschland gar keine Produktion mehr haben. Deshalb natürlich ist diese Transformation und die Unterstützung der Transformation wichtig.
Keine Änderung der grünen Transformation verspricht ThyssenKrupp. Der Bau einer ersten Direktreduktionsanlage am Standort Duisburg laufe wie geplant weiter. Statt mit Kohle soll so in Zukunft mit CO2-frei erzeugtem Wasserstoff produziert werden. Das Ziel, bis spätestens 2045 soll die Stahlproduktion vollständig klimaneutral laufen.
Wolfgang Landmesser war das. Der Bundestag hat heute mit der Mehrheit der rot-grün-gelben Regierung das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz beschlossen. Der Eintrag des Geschlechts soll so nach der eigenen Wahl möglich werden. Für die einen ist es ein Schritt in Richtung Toleranz und Vereinfachung für jene Menschen, die sich im falschen Körper gefangen fühlen. Anderen geht das Gesetz zu weit, vor allem mit Blick auf Jugendliche, denen diese Entscheidung sehr früh in die Hand gegeben wird. Fest steht, es ist ein Gesetz für einen verschwindenden kleinen Teil der Bevölkerung. Und es gab dementsprechend wenig Konfliktstoff darüber in der Ampelregierung. Gudula Geuter hat das Ganze heute im Bundestag verfolgt.
Zeitweise ging es hoch her in der Debatte über das Selbstbestimmungsgesetz, etwa als Sarah Wagenknecht für ihr Bündnis die Ablehnung ankündigte.
Der Gemütsverfassung. Es ist einfach nur albern, wenn es nicht so gefährlich wäre.
Fast genau traf sie damit die Wortwahl von Martin Reichert, AfD, der von ideologischem Unfug sprach.
Ihr Gesetz wäre im Grunde unfreiwillig komisch, wenn es nicht so tragisch, aber auch vor allen Dingen gefährlich wäre.
Überwiegend aber verlief die Sitzung sachlich und deshalb nicht weniger kontrovers. Überfällig sei es, dass das Selbstbestimmungsgesetz nun das bisherige Transsexuellengesetz ablöse, so Vertreter der Ampelkoalition wie Jan Plobner, SPD.
Wir haben die Pflicht dazu, Unrecht zu erkennen und zu beseitigen, gerade wenn es sich dabei um so eine offensichtliche und eklatante Verletzung der Menschenwürde handelt.
Oder Nike Slavik von den Grünen, die selbst das Verfahren nach dem transsexuellen Gesetz durchlaufen hat.
Wussten Sie, dass Transmenschen bis 2008 sich scheiden lassen mussten, um das Gesetz in Anspruch zu nehmen? Dass sie bis 2011 eine Sterilisation nachweisen mussten? Erst das Bundesverfassungsgericht machte damit Schluss. Es ist höchste Zeit, dass wir nun auch die unnötig langen Gutachter und Gerichtsverfahren der Namensänderung als Unrecht beenden und dass wir heute endlich die Würde von trans-, inter- und nicht-binären Menschen achten.
Die psychologischen Gutachten sind die höchste Hürde, die das Gesetz derzeit noch für die Änderung des Geschlechtseintrages aufstellt. Stattdessen soll in Zukunft die bloße Erklärung gegenüber dem Standesamt genügen. Nach einer sogenannten Bedenkzeit von 3 Monaten gilt dann das neue Geschlecht und der neue Vorname für mindestens ein Jahr. Mareike Lotte Wulff, CDU, hat grundsätzliche Bedenken.
Ihr Gesetz versteht Geschlecht als etwas jenseits der biologischen Fundierung. Und das nimmt ein Großteil der Menschen im Land einfach anders wahr. Wir halten diese Art von Politik für falsch. Mehr noch, wir halten sie für gesellschaftlichen Sprengstoff.
Konkreter geht es ihr und anderen Kritikern des Gesetzes um den Jugendschutz. Jugendliche ab 14 Jahren können Geschlecht und Vornamen ändern, wenn die Eltern zustimmen. Tun die das nicht, kann der Jugendliche vor Gericht ziehen. Hier sehen Unionsabgeordnete die größten Gefahren, zumal eine vorherige Beratung nur versichert, aber nicht nachgewiesen werden muss. Susanne Hierl, CSU, hob außerdem hervor, dass Eltern für ihre unter 14-jährigen Kinder die Änderung beantragen können.
Der Kritik, das geschehe ohne Einbeziehung der Kinder, begegnen sie damit, dass Kinder ab 5 Jahren diesem Wechsel zustimmen müssen. Ein Kind im Alter von 5 Jahren ist nicht in der Lage, die Tragweite einer solchen Entscheidung für sein Leben zu überblicken. Kinder wollen in diesem Alter ihren Eltern gefallen.
Der weiteren Kritik, dass mit dem geänderten Eintrag Missbrauch betrieben werden könnte, trat Katrin Helling-Pla, FDP, entgegen.
Durch das SBGG werden Damentoiletten, Umkleiden und Duschen nicht weniger sicher als bisher. Es gab die Sorge um unfaire Wettbewerbe im Sport. Deshalb haben wir ins Gesetz geschrieben, die Bewertung sportlicher Leistungen kann unabhängig von dem aktuellen Geschlechtseintrag geregelt werden.
Um Missbrauch zu vermeiden, gelten außerdem besondere Regeln im Spannungsfall. Auf medizinische Änderungen hat das Gesetz keinen Einfluss. In namentlicher Abstimmung votierten 374 Abgeordnete für das Gesetz, 251 stimmten mit Nein, 11 Parlamentarier enthielten sich. Damit tritt das neue Selbstbestimmungsgesetz am 1. November in Kraft.
Informationen waren das von Gudula Geuter. Vielleicht sollte man monatlich oder auch öfter ein TV-Duell mit einem AfD-Spitzenpolitiker veranstalten, statt, so wie es meist geschieht, viel über die AfD zu reden und zu schreiben. Dann würde ein TV-Duell auch nicht für so viel mediale und politische Aufmerksamkeit sorgen, wie das Gespräch der thüringischen Politiker Mario Vogt von der CDU und Björn Höcke von der AfD gestern. Wie eine Farce mutete es da im Vorfeld übrigens an, dass die SPD Thüringen die Menschen vor dem gestrigen Sendeabend dazu aufrief, bewusst etwas anderes zu schauen als eben dieses Duell. Eine Partei, die derzeit in Thüringen bei rund 7% rangiert. Zum Vergleich AfD 30, CDU 20%. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard fasst das Duell Höcke-Vogt noch einmal zusammen.
Höcke wiederholte noch einmal seine Forderung, die EU aufzulösen.
Wir möchten, dass die Europäische Union stirbt, in dem Sinne, damit das wahre Europa leben kann.
Mario Vogt widersprach ihm darin heftig.
Das, was Sie wollen, sind leere Regale in Supermärkten in Deutschland. Arbeitslosigkeit und vor allen Dingen ein Wohlstandsvernichter. Sie legen quasi die Axt und brechen das Rückgrat der stärksten Exportnation, die es innerhalb Europas gibt.
Zweites Thema: Migration. Der Christdemokrat Vogt warb für gezielte Zuwanderung von Arbeitskräften, Höcke für massive Abschiebungen. Verblüffend für Vogt und die Weltmoderatoren war Höckes Neuinterpretation des umstrittenen Remigrationsbegriffs. Höcke meint damit nun angeblich die Rückkehr von ausgewanderten Deutschen.
1,5 Millionen Menschen, das muss man sich wirklich auf die Zunge zergehen lassen, sind in den letzten 30 Jahren ausgewandert, überdurchschnittlich gut qualifiziert. Die müssen wir zurückholen in unser Land, die müssen wir wieder für Deutschland begeistern.
Also Sie nehmen Abstand von der Remigration derjenigen, die
was,
hier sind?
Wir ganz,
also jetzt Ihnen nicht mehr
ich hätte Ihnen mehr Mumm zugetraut, dass Sie zu Ihren Thesen stehen.
Höcke lehnte mehrfach ab, mit früheren Aussagen konfrontiert zu werden. Auch seine Rede, in der er eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad forderte, sei mutwillig missverstanden worden. Natürlich müsse man auch der Verbrechen des Nationalsozialismus gedenken. Aber
eine vitale Gedenkkultur, die fußt in erster Linie darauf, dass man sich der großen Wohltäter, dass man sich der genialen Menschen des eigenen Volkes, die die Menschheit auch im Ganzen vorangebracht haben, erinnert.
Der Christdemokrat Mario Vogt erwiderte, mit Blick auf den 79. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald.
Und ich finde, jemand, der im KZ Buchenwald Hausverbot hat, der darf nicht Thüringer Ministerpräsident werden. Und deswegen ist auch der richtige Tag, heute darüber zu diskutieren.
Auch beim Krieg Russlands in der Ukraine lagen die Kontrahenten denkbar weit auseinander. Mario Vogt forderte baldige Verhandlungen, aber auch Waffenlieferungen, damit sich die Ukraine verteidigen könne. Höcke dagegen sah nur Opfer.
Dieser Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Und zwar um jeden Preis. Wer Waffen liefert, der will keinen Frieden, der will den Krieg. Russland ist auch ein bedrängtes Land und ich glaube, Russland will Frieden.
Um Landespolitik ging es beim vom Sender Welt TV organisierten Schlagabtausch der Spitzenkandidaten von CDU und AfD zur Landtagswahl im September in Thüringen kaum. Beiden gelang es so erfolgreich, den Namen des linken Ministerpräsidenten des Landes, Bodo Ramelow, nicht zu erwähnen. Mario Vogt brachte seine Intention, am umstrittenen Rededuell mit dem AfD-Rechtsaußen teilzunehmen, knapp auf den Punkt.
Die Auseinandersetzung des Jahres lautet CDU oder AfD.
Implizite Aussage, die Linke, in Umfragen drittstärkste Partei hinter AfD und CDU, spiele keine Rolle mehr. Und Höcke, vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem beobachtet, versuchte wieder einmal, der CDU eine Zusammenarbeit anzudienen.
Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative, patriotische Wende in Thüringen. Und vielleicht setzen wir uns jetzt auch noch
Herr Höcke, vor. Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Und deswegen will ich nicht mit Ihnen zusammen.
Meine Herren, wir hatten für dieses Duell
das Schlusswort nach 72 statt geplanten 45 Minuten. Ein Sieger nach Punkten gab es im Duell nicht.
Und nach so viel Innenpolitik an diesem Tag noch der kurze Blick nach Israel und die angespannte Lage dort. Greift der Iran an? Das ist die Frage. Deutschland hat heute Abend seine Staatsbürger aufgefordert, den Iran zu verlassen. Und aus Tel Aviv berichtet nun Christoph Kitzler.
Manche in Israel nehmen die aktuelle Bedrohungslage noch mit Humor. Zum Beispiel der TV-Reporter, der von seiner Kollegin gefragt wird, ob er auf einen Angriff des Iran vorbereitet sei. Er habe eine Dose Kichererbsen, sagt er lachend. Vielleicht kaufe er jetzt noch eine. Anderen ist nicht mehr zum Lachen zumute, seit US-Medien gemeldet haben, es sei keine Frage, ob ein Angriff des Iran auf Israel komme, sondern nur noch wann. Heute Morgen wurden Israelis wach mit Meldungen, ein Angriff in den nächsten 48 Stunden stehe bevor. US-Bedienstete in Israel wurden angewiesen, auf Reisen außerhalb des Großraums Tel Aviv von Jerusalem und Beersheba zu verzichten. Die Bedrohung ist offenbar akut geworden, nachdem Israel am 1. April das iranische Konsulat in Damaskus angegriffen und dort mehrere hochrangige Militärs getötet hatte. Irans Revolutionsführer Khamenei hatte gestern noch einmal betont, dass dieser Angriff nicht ungesühnt bleiben werde. Konsulate und Botschaften in jedem Land sind Teil der Seele des Landes, dem sie gehören. Wenn die Israelis unser Konsulat angreifen, ist es, als hätten sie unser Land angegriffen. Dies ist eine internationale Norm. Völlig unklar ist jedoch, wie die Reaktion ausfallen wird, sollte es sie denn geben. Denkbar ist zum Beispiel ein Angriff auf eine israelische Botschaft, ein Schlag durch die Hisbollah-Miliz im Libanon, die vom Iran unterstützt wird, oder ein direkter Schlag. Israels Armeesprecher Daniel Hagari erinnerte gestern Abend daran, dass die Bedrohung durch den Iran grundsätzlich nicht neu sei. Übrigens wird der Staat Israel auf die ein oder andere Weise wöchentlich, wenn nicht fast täglich, von iranischen Streitkräften angegriffen, aus dem Jemen, dem Irak und Syrien. Und unsere Verteidigungssysteme fangen diese Bedrohungen ab. Dennoch, wir sind vorbereitet und in höchster Alarmbereitschaft, sowohl defensiv als auch offensiv. Und wir werden wissen, wie wir sowohl die Öffentlichkeit informieren, als auch mit jeder Bedrohung umgehen können. In den letzten Tagen hatten sich mehrere Seiten um Deeskalation bemüht. Unter anderem hatten die USA mehrere arabische Staaten gebeten, Einfluss auf den Iran zu nehmen. Matthew Miller, Sprecher von US-Außenminister Blinken, sagte in Washington, wir haben eine Reihe von Kontakten aufgenommen, um mit ausländischen Kollegen zu sprechen und dem Iran diese klare Botschaft zu übermitteln. Sie sollten diesen Konflikt nicht eskalieren lassen. Wir sind weiterhin besorgt über die Gefahr einer Eskalation im Nahen Osten, an deren Eindämmung wir seit den Anschlägen vom 7. Oktober gearbeitet haben. gearbeitet haben und insbesondere über die Drohungen, die der Iran in den letzten Tagen gegen Israel und das israelische Volk ausgesprochen hat. Doch auch aus dem Iran gab es in den letzten Tagen auf Umwegen offenbar Signale der relativen Zurückhaltung. Medienberichten zufolge ließ Irans Außenminister über den Oman in Richtung USA mitteilen, man werde auf Israels Angriff antworten, aber so, dass eine größere Eskalation vermieden werde. Das habe auch mit innenpolitischen Problemen des Mullah-Regimes in Teheran zu tun. Und so läuft zwischen Israel und dem Iran in diesen Stunden vor allem ein psychologischer Krieg, der viele Menschen in Israel sehr besorgt macht und das Land einmal mehr in Alarmbereitschaft versetzt.
Soweit unsere Berichte. Nun ist es Zeit für den Blick in die Kommentare der Zeitungen von morgen, zusammengestellt von Florian Pustlauk und präsentiert von Robert Christoth.
Ein Thema in den Kommentaren sind die Äußerungen von Verkehrsminister Wissing zu möglichen Fahrverboten am Wochenende. Bei der Mobilität hört der Spaß der Deutschen auf, titelt die Kölnische Rundschau. Was will Volker Wissing eigentlich, schreibt der Südkurier aus Konstanz. Diese Frage stellt sich zwangsläufig, wenn der Bundesverkehrsminister von Wochenendfahrverboten wie zu Zeiten der Ölkrise schwadroniert. Die Drohung ist ein Warnschuss, der sitzt, notiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung und ergänzt: Der stetig steigende Pkw-Verkehr und die endlosen Lkw-Reihen auf der Autobahn sind ein Problem, das kein Verkehrsminister allein bewältigen kann. Die Wirtschaftswoche meint hingegen, Wissings politisches Manöver sei leicht durchschaubar. Mit dem Horrorszenario von Wochenendfahrverboten will er die Reform des Klimaschutzgesetzes beschleunigen. Die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg wirft ein: Der Verkehrsminister wäre der Erste, der sich mit Händen und Füßen und jeder Faser seines Körpers dagegen wehren würde, würden Fahrverbote tatsächlich drohen. Das Urteil der Nordwestzeitung aus Oldenburg lautet: Mehr Eifer beim Klimaschutz statt nur beim Brandbriefe schreiben. Die Rheinzeitung aus Koblenz richtet sich direkt an den Minister: Lieber Herr Wissing, sollte es Ihr Kalkül sein, irgendjemanden beeindrucken zu können, schämen Sie sich. Es wird keine Fahrverbote geben, das wissen Sie auch. Nun geht es um das Fernsehduell zwischen dem Thüringer CDU-Spitzenkandidaten Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Höcke. Die Thüringer Allgemeine spottet: Der Dialog bewegte sich bisweilen, nun ja, auf dem Niveau zweier Kita-Jungs, die in Ikeas Smallland im Bällebad vergessen wurden. Wenn man bedenkt, dass sowohl Vogt als auch Höcke Ministerpräsident werden wollen, kann man schon mal ins Grübeln kommen. Die Rheinische Post zieht folgende Lehre: Es ist falsch, sich solche Debatten mit der AfD zu verweigern. Auch die Freie Presse aus Chemnitz lobt: Einer Demokratie steht es gut zu Gesicht, sich der Auseinandersetzung zu stellen, auch wenn es sich dabei um eine vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte Partei wie die AfD handelt. Der Bundestag hat das Selbstbestimmungsgesetz beschlossen, so sollen trans-, intergeschlechtliche sowie nicht-binäre Personen einfacher ihren Geschlechtseintrag ändern lassen. Das Ergebnis ist tatsächlich eine kleine gesellschaftspolitische Revolution. Das ist gut und war seit langem überfällig, freut sich der Berliner Tagesspiegel. Die Badische Zeitung aus Freiburg wundert sich über die vorangegangene Aufregung. Dabei ändert sich nur für die meisten Menschen nichts und nur für Transmenschen etwas.
Danke, Robert Christoth. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Im Studio war Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.
Deutschlandfunk, das war der Tag.